Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir hatten es schon angekündigt, wenn die neue Jugendstudie 2026 erscheint, wird Kilian Hampel hier nochmal zu Gast sein. Wer Kilian nicht kennt, mit Kilian habe ich im vergangenen Jahr wöchentlich in diesem Podcast gesprochen. Eigentlich schlägt sein Herz aber weniger für Podcasts, sondern eben viel, viel mehr für die Forschung und dementsprechend wollte er da mehr Zeit investieren. Gemeinsam mit Simon Schnetzer und Nina Kolleck setzt er jährlich die Jugend in Deutschland Trendstudie um und gibt damit einen Einblick in die Gedankenwelt der 14- bis 29-Jährigen hier in diesem Land. Er teilt heute also die jüngsten Studienergebnisse mit uns. Ich habe vorab schon mal einen kleinen Blick in die Studie geworfen und fand vor allem eine Sache krass. Jeder fünfte der Befragten denkt übers Auswandern nach. Darüber will ich heute aber mehr erfahren. Wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Kilian Hampel. Und wir sind drin. Hallo, lieber Kilian, vermisst du mich?
Hallo, Ronja. Ja, ich habe gerade schon eingangs gesagt, es fühlt sich an wie so ein Déjà-vu. Voll schön, schönes Déjà-vu, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Cool.
Wie geht's dir? Die Studie ist jetzt schon einige Wochen draußen und ihr wart überall mit dieser Studie. Hast du noch Energy oder denkst du, boah, ey, ich brauche eine Pause, ich habe zu viele Interviews gegeben, ich brauch die Bremse. Wie geht's?
Ich hab noch Energy, mir geht's gut. Es ist wirklich so, dass die Studie ist jetzt 2 oder 3 Wochen draußen. Ich bin schon wieder im Kalender irgendwie voll verrutscht, aber es ist schon intensiv, weil du die Zeit vor der Studie echt krass ist. Wir schreiben die jetzt nicht jahrelang, sondern die kommt jedes Jahr, wie du weißt, raus. Und dann hast du wirklich so eine Arbeit davor, dass wenn die Studie dann draußen ist, du nicht durchschnaufen kannst. Die entspannendste Zeit ist noch die 2, 3 Wochen, bevor die Studie rauskommt, weil dann ist die Studie im Sack, ist beim Verlag quasi, wird gesetzt und dann geht sie raus. Und wenn sie dann draußen ist, dann, ja, also es ist ja auch ein Privileg, irgendwie was echt Schönes, dass wir es irgendwie schaffen, wenn die Studie rauskommt, dass sie so eine Welle schlägt, dass sie so auch Resonanz hat. Und es liegt ja nicht nur an den Headlines, das liegt ja auch daran, dass sie einfach jetzt, dass sie echt ein Institut ist, ein Ding für sich, irgendwie so eine Instanz, dass wir jedes Jahr die Studienergebnisse rausbringen und da so viele Leute drüber berichten, so viele Menschen das wirklich auch ernst nehmen, was wir wirklich toll finden, dass die Arbeit auch gewertschätzt wird. Aber ja, es war schon richtig viel, muss man echt sagen. Und also Simon hat, unser Studienleiter, hat eine digitale Auszeit genommen direkt, weil er gemeint hat, das ist so intensiv gewesen, er braucht jetzt ein paar Tage Ruhe. Das heißt, wir waren Nina Kolleck, die ja neu dabei ist, für Klaus Horümann reingekommen, der immer noch dabei ist, aber jetzt nicht mehr Vollautor ist. Wir beide haben dann letzte Woche Stellung gehalten und das war auch dann an Ostern. Und da dachten wir, es wird schon ruhiger, weil viele ja auch Osterferien machen. Und das war ein Joke. Also das hat überhaupt nicht geklappt, weil auch an Ostern Nachfragen reinkamen, Presseanfragen, auch richtig coole Sachen, aber auch zum Teil einfach Arbeit, was ja auch gut ist, aber es ist schon auch ein Zeichen, dass da wirklich, das ist schon echt ein Stück Arbeit.
Aber das ist eigentlich cool, dass sich so viele Menschen und gerade auch die Medien für die junge Lebensrealität also interessieren, oder?
Ja, das muss man schon sagen. Also das ist ja auch ein Zeichen, dass die Studie jetzt die letzten Jahre echt einen coolen Weg genommen hat. Ich meine, die gibt es ja schon seit 2010, aber da hat ja Klaus wirklich eine Riesenarbeit auch nochmal mitgeleistet, dass er, als er es mit Simon neu aufgesetzt hat 2020, dass die da während Corona so reingestiegen sind, wirklich gezeigt haben, jetzt sprechen wir mit und über junge Menschen. Und das war jetzt auch in der Nachberichterstattung, finde ich, kam das echt cool bei uns rüber, dass wir nicht nur über junge Menschen sprechen, sondern die auch beteiligen. Wir haben ja Workshops, wir haben auch dann kurz vor der Veröffentlichung noch einen Workshop mit den Joblingen gemacht zum Beispiel, wo auch dann das ZDF dabei war, fürs Heute-Journal gedreht hat. Oder für heute gedreht hat, dann mir auch Interviews gegeben und die auch wirklich die jungen Menschen mit reingenommen haben und die da auch wirklich ihre Sichtweise spielen können. Und das ist für uns auch voll wertvoll, weil wir haben ja die Daten, die quantitativen einerseits, aber wir haben auch diese Trendscouts, das sind junge Menschen, die teilgenommen haben an den ehemaligen Studien, die wir noch dazu befragen, mit denen wir den Fragebogen auch auswerten, auch besprechen überhaupt, welche Fragen wir stellen werden und wo wir auch dann so qualitative Inhalte, qualitative Ergebnisse bekommen für Zahlen, die zum Teil echt schwierig zu erklären sind, wie zum Beispiel diese Auswanderung. Teil, die du gerade angesprochen hast.
Genau, und da wollen wir heute reingehen. Bevor wir uns auf dieses Thema Auswandern stürzen, möchte ich noch mal ganz kurz die Studie generell mit dir einordnen. Mhm. Es ist eine Online-Befragung. Wie viele junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren werden dort befragt?
Über 2000. Also es werden noch viel, viel mehr befragt. Wir filtern natürlich dann raus. Es ist eine Online-Befragung, so ein Online-Access-Panel. Stand auch manchmal in der Kritik vor ein paar Jahren auch, als wir diese Ergebnisse hatten mit der AfD, weil da auch dann angesprochen wurde, es könnte auch sein, dass die von rechts unterwandert werden, weil die rechten Parteien vielleicht Interesse hätten, dass da auch solche Themen mehr präsent sind. Das wurde nie bestätigt, aber man muss schon bei Online-Access-Panels, also bei Online-Befragungen, einfach methodisch sehr sauber sein, sehr auf die Qualität der Daten achten. Das heißt, wir haben, glaube ich, deutlich mehr, also mehrere tausend Menschen befragt. Am Ende bleiben 2000 übrig, die aufmerksam waren. Wir haben Attention-Checks drin, also Aufmerksamkeitstests. Wenn die sehr implausibel antworten, wenn jemand irgendwie mit 15 angibt, schon einen Doktor zu haben und ja gleichzeitig von Armut bedroht zu sein, also dass du so Checks machst einfach so. So Hintergrundchecks.
Also das heißt, oder man weiß auch über Online-Befragungen, dass da die Teilnehmenden häufig ein bisschen radikaler in Anführungszeichen arbeiten. Mhm. Also einfach, dass dieses Panel irgendwie größer ausschlägt, ne?
Das schon. Und dass sie zum Teil unaufmerksam sind, weil sie einfach sich da durchklicken. Und wenn du die aber rausfilterst, die gehen sehr, sehr einfach. Du brauchst gute Checks, Attention-Checks, Plausibilitätschecks und so ein paar Kniffe. Wenn du das, aber das, da haben wir uns die letzten Jahre gut mit beschäftigt. Und ich würde sagen, das ist auch mein Hintergrund natürlich so. Doch die Statistik, dann kriegt man da schon echt ein gutes Sample raus. Wir arbeiten ja auch mit der Konstanzer Homeoffice-Studie zum Beispiel, wo ich jetzt gerade wieder dran sitze, auch mit solchen Daten. Und da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder die Pendel Zeiten verglichen der Menschen, die in Deutschland im Homeoffice arbeiten. Und das ist wirklich 1:1 wie von anderen Instituten. Also da sieht man schon zum Teil wirklich, das sind wirklich hochwertige Daten, dann wenn du da auch solche Tests reinbaust. Also ich würde schon sagen, da kann man richtig gut mitarbeiten. Und gerade bei jungen Menschen ist ja das Thema, wie andere Institute befragen. Also viele Institute befragen da echt noch sehr klassisch mit Telefonbefragungen. Die einen oder anderen werden es kennen. Die werden aber meist über Festnetze noch ausgewählt. Also es gibt inzwischen schon auch Mobilfunkbefragungen, aber das meiste, so was wir so durchsickern hören, läuft noch über Festnetzbefragungen. Und jetzt überleg mal bei einem Studierenden, bei einer WG, die hat auf gar kein Festnetz angeschlossen. Also es ist schon gar nicht so leicht, die noch klassisch zu erreichen, sondern ist eine Online-Befragung eigentlich schon der modernste Weg.
Ich habe auch kein Festnetz. Okay, kommen wir mal zu dieser Hauptfrage. Wie geht es jungen Menschen in Deutschland?
Es geht ihnen okay. Es geht ihnen jetzt nicht so schlecht, wie es manchmal gezeichnet wird. Es gibt bestimmte Faktoren, die wirklich wehtun, die wir letzten Jahre auch schon aufgezeigt haben, wo wir auch letztes Jahr echt coole Folgen dazu gemacht haben. Thema Rente brennt weiterhin wirklich, auch wirtschaftliche Themen. Wir haben weiterhin einen Schuldenanstieg, was mich echt überrascht hat. Da hatten wir letztes Jahr schon einen Rekord bei 20%, sind wir bei 23%.
Und wir konnten warum hat es uns überrascht? Es wird doch alles teurer.
Ja, aber das sind auch wirklich Schulden, wo man, also die einfach wehtun, wenn du das als Forschender auch siehst. Also das sind die Nummer 1 Schuldenform sind Klarna-Schulden, sind Konsumschulden. Ach so. Mhm. Also ja. Das kann ja auch sein, dass das ist, weil einfach alles teurer wird, dass du das einfach nicht im Griff hast und dass da wirklich einfach die Überschuldung dann auch ein Problem ist. Da ist aber auch Finanzbildung einfach ein Riesenthema und das wird seit so vielen Jahren gefordert, dass man sich irgendwie denkt, was müssen wir eigentlich noch für Meldungen irgendwie verbreiten, was müssen wir noch für Zahlen auswerten, dass da endlich was getan wird. Und das ist ja auch die Nummer 1 Kompetenz, die sich junge Menschen selber wünschen, wenn man über Schule spricht zum Beispiel. Also deswegen überrascht mich, dass das irgendwie noch nicht so ganz angekommen ist, auch bei den Entscheidungsträgern. Und sonst von der persönlichen Stimmungslage haben wir immer noch, dass dieser jugendtypische Optimismus noch weiter da ist. Also die eigene Lage, die wird schon irgendwann besser. Das glauben schon immer noch viele junge Menschen. Eine Sache, die sich wirklich verschlechtert hat, und das finde ich echt interessant, sind berufliche Chancen. Also die wahrgenommenen beruflichen Chancen, die werden von jungen Menschen deutlich schlechter wahrgenommen als letztes Jahr. Also hat sich in einem Jahr richtig was getan. Warum? Erstmal KI ist ein Riesenpunkt, dass du irgendwie das Gefühl hast, die Arbeit könnte ersetzt werden und so richtig haben die wenigsten noch Vertrauen, dass zum Beispiel vor ein paar Jahren wurde behauptet, das Informatikstudium sei das Studium, um jetzt wirklich mit guten Programmierskills da gut reinzutauchen und dagegen zu wirken. Da sind sich jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viele so sicher. Und der andere Punkt neben KI ist einfach auch die wirtschaftliche Lage, dass wirklich gerade Unternehmen ziemlich zögern, junge Menschen einzustellen. Und wir auch, ich arbeite viel mit Career Services zusammen von Unis, also Expertinnen, die da versuchen, junge Menschen dann in Beschäftigung zu bringen, die kämpfen auch gerade richtig. Die erzählen richtig von jungen Menschen mit einem guten Abschluss, die irgendwie Bewerbungen schreiben und noch nicht so richtig eingeladen werden, weil die wirtschaftliche Situation, vor allem die Unternehmen, da gerade ziemlich, ziemlich kuschen irgendwie. Das Gefühl haben, sie stellen gerade irgendwie nicht so viele junge Menschen ein. Das ist echt ein schlechtes Zeichen. Das spüren junge Menschen.
Ja, das finde ich auch spannend. Wir hatten ja neulich auch Aya Jaff hier im Podcast, eine Expertin aus dem Silicon Valley, die sich eben auch ganz viel mit Technologieentwicklung beschäftigt. Und auch sie sagt, dass diese ganzen Erneuerungen auf dem Arbeitsmarkt in erster Linie ein bisschen dazu führen, dass junge Menschen, die eben noch nicht die Berufserfahrung haben, es jetzt schwieriger haben, einen Job zu finden, weil genau deren Tätigkeiten im Zweifel auch durch KI und Automatisierung ersetzt werden und dass der Arbeitsmarkt aktuell halt besonders Mid-Level-KandidatInnen sucht. Also Leute, die schon ein bisschen Arbeitserfahrung haben, so 5 bis 10 Jahre, und die sind gefragt, die das Ganze dann auch kontrollieren können, aber diejenigen, die eben noch wenig Arbeitserfahrung haben oder gar keine, die haben es gerade echt schwierig. Und laut eurer Studie wirkt sich das ja auch auf die Berufsorientierung aus. Das heißt, dass immer mehr junge Menschen jetzt wieder eine Ausbildung anstreben statt eines Studiums, und das ist doch gar nicht schlecht, oder?
Nicht schlecht ist es nicht unbedingt. Ich finde, das ist schon eine Symbolik da drin, dass eine Ausbildung gerade so attraktiv wird, liegt nicht unbedingt daran, dass die Ausbildung generell der beste Arbeitsweg zurzeit ist. Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Dafür ist die Ausbildung weiterhin nicht gut genug bezahlt und es sind einfach harte Arbeitsbedingungen zum Teil. Es ist aber, und das gibt es jungen Menschen, es gibt ihnen Sicherheit und es ist ein Faktor, auch langfristig eben einfach schnell Arbeitserfahrung zu sammeln und langfristig sich da gut aufzustellen. Und da ist die Ausbildung wunderbar, gerade im Vergleich zum Studium, wo du noch nicht so richtig weißt, wie geht's weiter, was mache ich da in ein paar Jahren, welche Richtung schlage ich da ein. Und die Ausbildung ist halt jetzt wirklich hands-on der Sicherheitsschlüssel Nummer 1 gerade bei jungen Menschen. Und das verstehe ich schon, warum die da gerade so gut abschneidet. Aber ich würde trotzdem sagen, die ist nicht der rosigste Weg und da gibt es wirklich noch Verbesserungen zu tun. Aber es ist wirklich ein Zeichen aktuell, warum die so gewinnt, weil du schnell Arbeitserfahrung sammelst, weil du dich gut bewegen kannst, meistens noch eine Übernahmegarantie hast und gut arbeiten kannst und dann eben diesen Sprung schaffst. Und diejenigen, die es nicht schaffen, das ist dann ein Teufelskreis, weil diejenigen, die nicht die Arbeitserfahrung haben, die kriegen dann gesagt, du brauchst mehr Arbeitserfahrung, werden aber nicht eingeladen, um sie zu bekommen. Und das ist echt ein Problem.
Crazy. Und ich glaube auch ein Grund, warum Ausbildung jetzt wieder attraktiver wird, gerade im handwerklichen Bereich, ist es ja auf der einen Seite, dass tatsächlich SHK-Berufe, zum Beispiel also Sanitärheizung und Kältetechnik, das sind ja die Berufe, die die Energiewende tatsächlich umsetzen. Und da weiß man, okay, da wird es auch in den nächsten Jahren /Jahrzehnten einiges zu tun geben. Und auf der anderen Seite hat man natürlich gerade bei handwerklichen Berufen am Ende des Tages wirklich das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Also man sieht das, was man geleistet hat. Man hat etwas Haptisches im Zweifel in der Hand und das ist toll. Und es gibt natürlich auch so eine psychologische Sicherheit. Also zu wissen, ich habe heute irgendetwas hier auf die Beine gestellt.
Selbstwirksamkeit, ne?
Selbstwirksamkeit, genau. Und das ist jetzt meine Überleitung, denn der Anteil junger Menschen, die angeben, psychologische Unterstützung zu benötigen, erreicht mit 29% einen neuen Höchstwert laut eurer Studie. Interessant fand ich, dass gerade bei Studierenden und Erwerbslosen dieser Unterstützungsbedarf besonders hoch ist oder dass da eben die Angabe danach besonders hoch ist und aber auch bei jungen Frauen. Jetzt ist meine Frage nach deiner Einschätzung, sind die Frauen weniger, also halten die weniger aus, in Anführungszeichen, oder sind die jungen Männer noch nicht so weit, dass sie auch so selbstreflektiert sind, um zu sagen, ich brauche im Zweifel auch Hilfe?
Da bin ich mir sehr sicher, dass es vor allem Letzteres ist. Also da sind wirklich junge Männer einfach nicht so weit offen, darüber zu sprechen. Das liegt am Politischen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das liegt an diesen einfach auch alltäglichen Debatten, die auch zum Teil sehr stark gefördert werden, auch von rechter Seite zum Beispiel. Du darfst auch über manche Themen nicht sprechen. Und wenn du darüber sprichst, dann bist du schwach, dann zeigst du keine Stärke. Und da haben wir auch Aussagen dieses Jahr gestellt in der Studie. Das ist echt sehr interessant. So Aussagen wie, in Deutschland werden psychische Belastungen überbewertet, man redet zu viel darüber. Und da ist schon die Mehrheit der jungen Menschen eigentlich einig, dass man da schon drüber sprechen sollte, darüber. Das ist eigentlich dass es nicht schlecht ist, darüber zu sprechen und dass man das auch ernst nehmen sollte. Aber wenn wir einen Unterschied feststellen, dann ist das zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Also das sind junge Frauen schon deutlich offener, deutlich, ich sag mal, empathischer auch zum Teil, nehmen diese Sorgen auch mehr ernst. Während bei jungen Männern zum Teil da schon Aussagen durchschwingen wie, ist doch, strengt euch mal nicht so, stellt euch mal nicht so an, strengt euch jetzt mal gefälligst an und wirklich, ist doch alles nicht so ernst.
Und auch bei der politischen Orientierung, so ist es laut eurer Studie der Fall, findet auch eine Entfremdung zwischen jungen Männern und jungen Frauen weiter statt. Junge Frauen wählen oder orientieren sich immer weiter nach links, junge Männer immer weiter nach rechts. Dort punktet die AfD. Woran oder wie erklärst du dir das weiterhin? Also, dass diese Entwicklung ja eigentlich weiter zunimmt, das habt ihr ja letztes Jahr auch schon beobachtet.
Ja, es weiß ich nicht wirklich, da was tut in die andere Richtung, weil wirklich die beiden, weil die Zufriedenheit mit der aktuellen Regierung weiterhin abnimmt. Ich meine, muss man schon deutlich sagen, Friedrich Merz hat von, ich glaube, während der Ampel vor ein oder zwei Jahren gesagt, oder vor zwei Jahren war es dann, wer so schlechte Zufriedenheitswerte hat, sollte wirklich sich ganz wirklich überlegen, wie es weitergeht. Und jetzt ist er eigentlich auf einem ähnlichen Tiefpunkt. Und das liegt daran, dass dann die Opposition natürlich auch gewinnt, einfach politisch. Und die Linke sehr stark weiterhin bei jungen Menschen ja gut abschneidet. Aber vor allem bei jungen Frauen und bei jungen Männern dann eher die AfD. Also da haben wir wirklich eine Spaltung. Liegt bei uns aber auch dann, warum wir jetzt dieses Jahr nochmal nachschärfen konnten, ist auch persönlich, weil einfach Nina Kolleg, unsere neue Autorin, da wirklich ein großes Thema drauf hat als Jugendforscherin, die wirklich stark in meinem politischen Social-Media-Bereich auch drin ist, ein gutes Buch geschrieben hat zu dem Thema. Kann ich nur empfehlen, sie auch mal einzuladen. Wo sie auch ganz klar sagt, dass da natürlich auch bestimmte Medieninteresse dran haben, diese Spaltung voranzutreiben. Dieser Kampf in den Köpfen, so heißt auch das Buch, schon so passiert, dass sich da auf junge Frauen, junge Männer ganz anders eingestellt wird und ganz anders eingeschossen wird. Also die erleben auch, wenn sie den Feed aufmachen, ganz andere Realitäten. Und das ist dann schon so eine Spaltung, die von verschiedensten Seiten irgendwie vorangetrieben wird. Das ist nicht, weil die einfach komplett unterschiedlich ticken. Das glaube ich gar nicht. Das ist einfach die Entwicklung, die du auch nimmst im jungen Alter, die von verschiedener Seite irgendwie auch durch den Freundeskreis, aber vor allem auch online irgendwie anders beeinflusst wird.
Und krass, diese politische Unzufriedenheit und auch die wirtschaftliche Unzufriedenheit, was den Jobeinstieg betrifft, führt unter anderem auch dazu, dass jetzt tatsächlich jeder fünfte Befragte konkrete Pläne hat oder das angibt zu haben, aus Deutschland wegzuziehen und Deutschland zu verlassen. Wer ist diese Gruppe? Also was sind das für Leute?
Erstmal zur Einordnung, also wir haben die Aussagen gestellt zum Wohnen überhaupt. Wir haben uns nämlich Wohnraum als großes Thema auch überlegt, da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ich weiß, dass du noch meintest, auch im Rahmen dieses Podcasts, das müsst ihr noch mehr untersuchen, ja. haben wir uns angenommen dieser Thematik.
Sehr geil.
Auch weil knapper, teurer Wohnraum wirklich im Sorgenranking ganz weit oben ist. Also es ist Top 4 der Sorgen, aber gleich auf wie Platz 3 und wirklich... Es ist richtig, richtig heavy. Neue Sorge dabei übrigens, Angst vor Donald Trump. Also Donald Trump als Präsident der USA, neu eingestiegen, wurde von jungen Menschen gewünscht, das bitte jetzt abzufragen. Ist direkt auch ganz oben, neben teuren, knappen Wohnraum quasi. Und zum Wohnraum haben wir so Aussagen gestellt. Aussagen wie, ich bewerte meine Chancen gut, auf dem aktuellen Wohnungsmarkt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ich würde meine Wohnsituation gerne verändern, kann es aber nicht. Ob man dann diese Aussage zustimmt oder ablehnt, ist dann den jungen Menschen überlassen. Es gibt auch genügend Menschen, die da wirklich keine Probleme haben, aber es gibt wirklich auch viele, die wirklich sagen, sie würden das gern verändern, sie sind da wirklich unzufrieden. Und da haben wir zwei Aussagen zum Wegziehen gestellt. Die eine ist, ich kann mir vorstellen, in Zukunft lieber in einem anderen Land zu leben, also die Erwägung zu ziehen, überhaupt auszuwandern, ist das so. Und dann, ich habe konkrete Pläne, aus Deutschland wegzuziehen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt... Medienberichterstattung dazu verfolge, lese ich relativ oft, ein Fünftel erwägt auszuwandern. Ich würde sogar radikal behaupten, stimmt nicht. Es ist eher 41%, die erwägen auszuwandern. Diese Erwägung mit, ich kann mir vorstellen, in Zukunft lieber in einem anderen Land zu leben, sagen 41% der jungen Menschen. Und konkrete Pläne, also ich habe konkrete Pläne, aus Deutschland wegzuziehen, das sagen 21%. Also das sind wirklich ein Fünftel der jungen Menschen. Und das ist dann schon heavy. Und wer sind die? Das war deine eigentliche Frage. Es ist wirklich bei allem was dabei. Das sind sowohl SchülerInnen, das, also 17% der SchülerInnen. Das ist jetzt nicht so, dass die diese Gedanken gar nicht hätten. 20% Studierende, 21% Erwerbstätige und 25% Auszubildende tatsächlich. Also auch sehr interessant. Aber ihr hört schon raus, 17 und 25%, kein Riesenunterschied. Also ich würde da nicht von der Berufsgruppe her gar nicht so ein Ding. Eher das Statement in die andere Richtung, da ist von allen was dabei. Der größte Faktor demografisch, der auffällt, ist die finanzielle Situation. Das sind nicht die jungen Menschen, die mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind, sondern das sind eher jüngere Menschen, die wirklich zu kämpfen haben, die frustriert sind und die aber auch aktuelle wirtschaftliche Probleme haben. Also deutlich höherer Schuldenanteil bei den jungen Menschen, deutlich höherer Anteil von jungen Menschen, die sagen, sie sind von Armut bedroht. Das ist dann schon richtig interessant, auch was die Perspektive dieser jungen Menschen angeht. Ist aber auch dann interessant, wenn wir in die Glaskugel blicken, in die Zukunft, denn das bedeutet ja auch, dass wir nicht damit konfrontiert sind, dass die morgen mit gepackten Koffern auf der Matte stehen und auswandern, weil das finanziell für sie nicht möglich sein wird. Aber umso dramatischer finde ich, dass sie es überhaupt angeben, weil dann offensichtlich sie zur Lösung ihrer Probleme nicht dieses Land als Faktor Nummer eins wahrnehmen.
Ich finde die Zahlen total krass. Ich bin auch noch mal ein bisschen tiefer reingegangen. Es gibt Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung dazu. Und 2024 wanderten 270.000 Menschen aus Deutschland aus. Das waren also extrem viele. Diese Zahlen sind nicht ganz sauber und das wird auch immer wieder kritisiert, weil eben nicht feststeht, okay, sind die dann dauerhaft, also wirklich über mehrere Jahrzehnte weg, oder ist es eher so, dass sie sich eben abmelden und einfach nur so 2 Jahre woanders Berufserfahrung sammeln wollen zum Beispiel. Es ist so aber, dass die meisten tatsächlich zumindest unter 40 sind, die für einen gewissen Zeitraum Deutschland verlassen. Du hast dich jetzt gerade gemeldet.
Ja, weil ich da gerne einordnen möchte, sorry, wie in der Schule früher. Es ist ja tatsächlich so, dass Auswandern der Definition nach nichts ist, was endgültig ist. Und tatsächlich, es gibt auch eine gute Studie vom Institut für Integrations- und Migrationsforschung dazu. Und es wird eigentlich definiert als Auswandern, wenn du 3 Monate im Ausland lebst, mehr als 3 Monate. Also der Definition nach ist ein Studierender, der ins Erasmus geht, eigentlich eine Auswanderung betroffen, wenn er nicht noch einen Wohnsitz hat in Deutschland. Also als Beispiel jetzt. Deswegen ist auch bei der jungen Generation die Mobilität auszuwandern deutlich höher, muss man auch als Einordnung sagen. Also es ist auch so, dass es einfach viel einfacher passiert und dann nicht endgültig ist. Du kannst dann auch schneller wieder zurückkommen. Aber Gegenargument ist dann diese Datenanalyse, die ich gerade vorgestellt habe, dass diese Menschen deutlich frustrierter sind und deutlich eher das Gefühl haben, hier keine Perspektive zu haben.
Ja, krass. Und also es geht unter anderem die berufliche Perspektive. Das bestätigt auch noch eine ältere Umfrage aus dem Jahr 2018 tatsächlich, die sich auch schon mal damit beschäftigt hat. Also da waren es ganz häufig berufliche Gründe. Häufig wird auch der Lebensstil an sich angegeben, also einfach das Bedürfnis nach mehr Sonne. Diese Aussage kennt man auch, ne? Was steckt sonst noch dahinter, beziehungsweise wohin wollen diese jungen Menschen denn auch auswandern? Also was denken Sie denn, wo ist es besser?
Ja, also die klassischen Auswanderungsziele sind die Schweiz, dann die skandinavischen Länder wie Schweden, Norwegen, Dänemark und dann auch ganz klassisch Antworten wie Australien, Neuseeland, USA lesen wir auch häufiger. Da wiederum deutlich mehr von jungen Männern als von jungen Frauen, obviously. Und also das sind so die klassischen Abwanderungsziele, die wir auch abgefragt haben, die wir auch eindeutig da geclustert sehen. Dann haben wir natürlich, das hat auch die andere Studie, die ich gerade schon zitiert habe, gezeigt, junge Menschen mit Migrationshintergrund, die natürlich dann deutlich eher ihr Land angeben, in dem sie Wurzeln haben, wo ihre Eltern herkommen oder ihre Großeltern herkommen, die auch da genannt werden, also Österreich, Niederlande, Polen, Türkei, einfach klassische Einwanderungsziele. Ja, genau, das ist so ein Thema. Und wenn wir danach fragen, was wollt ihr dort eigentlich, was erhofft ihr euch, dann ist schon Thema Nummer 1 der Lebensstandard, der genannt wird. Und Lebensstandard umfasst ja ganz viel, umfasst ja Wohnen, umfasst wirtschaftliche Situation, für manche aber eben auch das Wetter. Und manche auch eben die gute Laune, die man irgendwie, die Endorphine, die sich ausschütten lassen, wenn du am Strand irgendwie arbeiten kannst oder chillst. Da ist ganz viel dabei. So ein bisschen Sehnsucht, Fernweh ist da auch dabei. Aber verglichen damit, wie es ihnen dann perspektivisch hier geht, würde ich schon auch interpretieren eindeutig, dass sie denken, da wird es ihnen dann auch wirklich besser gehen. Also das ist wirklich die Faktoren, dass die dort nicht so vorhanden wären. Wo man dann aber auch aus einer objektiveren Sicht irgendwie schon sagen muss, weiß ich gar nicht, ob das dann so sein wird. Also klar, die Schweiz hat zum Beispiel weniger Probleme jetzt mit zum Beispiel der Rentenarmut, mit dem Rententhema. Gleichzeitig ist es aber auch extrem schwer, überhaupt mal reinzurutschen und dort Fuß zu fassen. Du musst ja schon auch eine gewisse finanzielle Stabilität haben, um dort neues Kapitel aufschlagen zu können. Ne? Und total. Spanien zum Beispiel, Jugendarbeitslosigkeit, was ja auch, Spanien wird auch häufig genannt eben. Also das ist so das warme Land, wo Menschen, wir sehen es ja auch auf Instagram, viele Influencer, die auf Mallorca jetzt leben zum Beispiel, auch gar nicht mal so leicht, Jugendarbeitslosigkeit deutlich höher als in Deutschland zum Beispiel.
Tatsächlich, wenn ich in meinem persönlichen Umfeld gucke, sind alleine im letzten Jahr 3 enge Freunde bzw. jeweils Paare ausgewandert.
Wohin?
Spanien tatsächlich, Valencia, Frankreich und Toulouse und Kanada, Calgary.
Mhm. Ja,
so. Und bei 2 von denen stand jeweils die berufliche Entwicklung im Vordergrund. Wobei tatsächlich einer auch ganz aktiv gesagt hat, hey, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich will die Challenge. Und er verdient jetzt aber weniger als in Deutschland, weil er gesagt hat, ist mir egal, ich möchte die Entwicklung haben. Und ein anderer, genau, ist aufgrund seiner Partnerin ausgewandert, weil die eben nicht Deutsche war und zurück zu ihrer Familie wollte. So, ja. Also auch das spiegelt im Prinzip was ihr in eurer Studie herausgefunden habt.
Ja, und jetzt im Nachgang, also wir hatten diese Frage ja erhoben, weil auch junge Menschen bei uns, mit denen wir Kontakt hatten, gesagt haben, da hätten sie gerne noch mehr dazu gesagt. Und das wollen wir mal erheben dieses Jahr. Im Nachgang, nachdem die Studie jetzt rauskam, das finde ich eigentlich so interessant, die Resonanz, auch Medienresonanz, aber auch, was bestimmte Medien daraus machen, gut wirklich daraus machen, also im positiven Sinne. RTL zum Beispiel, kann man auf Instagram sehen, hat einen eigenen Beitrag für RTL aktuell gemacht, wo sie durch die Straßen gehen, mit jungen Menschen sprechen. Habt ihr schon mal ans Auswandern gedacht? Und die Welle, die uns jetzt eigentlich erreicht hat, finde ich nochmal spannender, weil irgendwie dieses Thema total aufgegriffen wird. Und richtig viele junge Menschen sagen, klar, denken sie schon lange drüber nach, endlich können sie drüber sprechen. Auch viele jetzt kommen, die ausgewandert sind, die sagen, endlich kann ich mal meinen Standpunkt loswerden. Und auch zum Teil wirklich auf den Tisch hauen, würde ich sagen. Sehe ich zum Beispiel auch einige Beiträge. Und auch ein paar einfach, darüber reden wollen, dass sie traurig sind, dass sie ihre Freunde zum Beispiel verloren haben, die ausgewandert sind. Also das höre ich auch richtig oft. Das ist natürlich auch ein Thema, das ist natürlich eine richtig richtungsweisende Entscheidung. Du lässt ja auch was zurück in dem Fall. Und deswegen ist es auch, glaube ich, nicht die leichteste Entscheidung. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass nicht in den nächsten paar Tagen 21% wirklich das Land verlassen. Aber es ist ein Signal und gerade wie auch darüber gesprochen wird, wie auch viele sagen, endlich wird darüber geredet. Wir haben Rapper Finch gehabt, den kennst du vielleicht auch. Der hat ja jetzt aufgrund dieser Wehrdienst-Thematik, wo das wir bekommen, bekannt, es war auch über Ostern bekannt wurde, dass junge Menschen nicht, wenn sie länger als 3 Monate im Ausland wären, es angeben müssen. Und aufgrund dieser Thematik, die in diesem Wehrdienstgesetz drinsteckt, hat er gefordert, ey, ich würde das Land verlassen. Und er hat seine Fans mehr oder weniger dazu aufgefordert. Und das wurde auch dann in die Debatte quasi reingespült, was ja nicht direkt was mit uns zu tun hatte. Wir haben zwar auch zu Wehrdienst Fragen gehabt, aber da geht es ja eigentlich so um eine generelle Perspektive. Er hat es ganz klar darauf angewandt, bei dieser Perspektive, die wir gerade haben mit Wehrpflicht und Wehrdienst und diesen Themen, ich würde das Land verlassen. Eine ziemlich starke These und er ist jetzt, glaube ich, auch, also ist immer noch ein Rapper, der halt einfach eine Meinung hat, die er vertritt, die er da breit tritt. Aber es wird sehr stark diskutiert.
Hat er denn für diese These oder Aussage eher Zustimmung bekommen oder Gegenwind? In seinen Kommentaren wahrscheinlich eher Zustimmung, weil es ja seine Community war.
Beidseitig. Community, Zustimmung, aber er ist ja auch politisch, würde ich sagen, hat eine klare Richtung eher am linken Spektrum zuzuordnen. Es gab natürlich auch richtig Gegenwind dafür von bestimmten Personen. Oft dann aber auch von diesen klassischen Boomer-Kommentaren, wie sollen sie doch abhauen, die haben eh nichts gelernt, die jungen Menschen, was hat der schon erreicht, sowas sind ja. Kannst du dir vorstellen, glaube ich, wie das dann auf Social Media abläuft. Irgendwann hat man da schnell eine Welle an Rhetorik ein Niveau, die dann auch nicht mehr so Spaß macht zu verfolgen. Aber es ist schon, es steckt natürlich auch an, dass die Taten wurde, ich glaube, sehr stark vom Spiegel auch aufgegriffen.
Okay, wow. Okay, wir halten also fest, dass sich die Regierung nicht nur mit dem Thema Zuwanderung beschäftigen muss, sondern auch ganz dringend mal mit dem Thema Abwanderung. Denn was bietet Deutschland eigentlich speziell jungen Menschen, um hier zu bleiben? Gibt es noch etwas, was du sagst, boah, ey, das ist dir noch ins Auge gefallen oder das hat dich überrascht?
Ich würde noch einen Satz gerne sagen wollen zu dieser Auswanderungsthematik, weil was ich auch richtig spannend finde, sorry, dass ich das nochmal aufgreife, ist, von welchen Richtungen das jetzt aufgegriffen wird, das Thema. Wir sehen natürlich sehr linke Punkte da drin. Ihr müsst den Wohnraum verbessern. Ich meine, da steckt ja eigentlich alles drin. Deswegen, da steckt der Wohnraum drin, Soziales drin, Arbeitswelt drin. Sagen die Linken ganz eindeutig, wir müssen jetzt müssen da jetzt wirklich mitreden, darüber sprechen, über Wohnraum, die soziale Sicherheit. Und gleichzeitig sagt die AfD das aber auch und sagt, schaut mal, wir sagen das ja seit Jahren, wenn wir das Land nicht in den Griff bekommen, wandern die Leute aus. Also auch da habe ich einige Posts dazu gesehen. Also es betrifft ja in irgendeiner Weise alles. Das fand ich sehr interessant.
Aber das ist ja klar, dass sich jetzt gerade auch die Opposition darauf stürzt, oder?
Das ist klar, ja, aber trotzdem ist es nicht so, es hat verschiedene Interpretationen, die, ja.
Haben sich denn die regierenden Parteien auch schon dazu geäußert?
Habe ich jetzt nicht konkret wahrgenommen, aber ich weiß auch nicht, das war jetzt auch nicht mein Hauptfokus, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass da sicherlich auch ein paar Äußerungen dazu kamen, aber es ist natürlich ein Thema, das dann eher von Opposition auch aufgegriffen wird.
Ja, spannend. Ja. Okay.
Du meintest sonstige Ergebnisse, oder was wolltest du noch wissen?
Ja, irgendetwas, wo du sagst, hey, das müssen wir jetzt hier aber nochmal ganz kurz droppen, bevor wir das Mikrofon wieder ausschalten. Hat dich noch etwas überrascht? Oder ist es eher eine Fortsetzung der Studienergebnisse aus den letzten Jahren?
Ich meine, generell ist es eine Fortsetzung der Ergebnisse, weil wir nicht es ist gar kein guter wissenschaftlicher Anspruch, jedes Jahr alles so über Bord zu werfen, über den Haufen zu werfen und neu zu erheben, dass du irgendwie alles neu erklären musst. Deswegen ist ja Trendforschung, dass du einerseits die bestehenden Jahre fortsetzt und eine Entwicklung aufzeigst und auch neue Punkte mit reinnimmst. Was wir dieses Jahr auch nochmal mit neu reingenommen haben, ist Thema KI und Thema Digitales. Auch durch Ninas Aspekt, die eben da ganz stark auch drin ist, zum Thema Suchtverhalten, die viel forscht. Sie hat auch diese Zahl rausgebracht, eben bei uns in der Studie, dass 60% angeben, suchtähnliches Verhalten im Smartphone zu haben. Das ist eine eigene Wahrnehmung. Das ist auch keine objektive Messung. Das ist auch ganz, ganz wichtig hier. Wir messen jetzt nicht die Bildschirmzeit und wie wirklich süchtig sie sind. Und gleichzeitig beim Thema KI fand ich wieder mal sehr interessant und auch ein bisschen überraschend, wie skeptisch KI bewertet wird, dass es nicht von allen jungen Menschen wirklich benutzt wird und trotzdem, wie es einfach angekommen ist, dass viele sagen, sie brauchen künstliche Intelligenz, um wirklich gut erfolgreich zu sein, weil die anderen sie auch nutzen, in der Schule zum Beispiel. Ich kann kein Referat vorbereiten, ohne mir damit irgendwie helfen zu lassen, weil die anderen sonst einen Informationsvorteil haben. Das fand ich sehr interessant, dass das Thema generell digitale Medien ja nicht einseitig gesehen wird. Dass du einerseits den Nutzen dahinter siehst und gleichzeitig aber auch die Gefahren erkennst. Und das haben wir letztes Jahr schon gehabt, wo ich auch ein paar Aussagen mit vorgestellt hatte. Das hat sich dieses Jahr eigentlich wieder gezeigt und trotzdem, es ist so ein bisschen differenzierter Blick. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass junge Menschen da schon echt, echt reflektiert sind. Ja.
Ja, ich habe letzte Woche nochmal mit der Jugendwerkstatt in Ostler einen KI-Workshop abgehalten. Mhm. Und dort haben wir unter anderem einen KI-Erkennungstest gemacht. Also wie gut bin ich eigentlich darin, KI-erstellte Inhalte zu erkennen oder eben auf Echtheit zu prüfen und zu verifizieren. Und ganz viele von denen haben aber auch gesagt, dass sie es aktuell aktiv vermeiden, KI zu nutzen und es eher als Störfaktor sehen, dass wenn sie etwas googeln, direkt etwas von der KI angezeigt wird, also in dieser ersten Infobox, ne, das wird ja alles von der KI zusammengefasst, oder eben auch ganz konkret auf Social Media, dass es sie verängstigt, dass es so viele KI-erstellte Inhalte gibt, dass sie das Gefühl haben, dass sie abstumpfen, dass sie das Gefühl haben, dass sie immer wachsamer sein müssen, gerade bei politischen Inhalten, und dass ihnen das eher Sorge bereitet und dass das bei ihnen aktuell eher ein Thema ist, dass sie sich wieder davon abgrenzen wollen.
Und dass sie sich ja auch, also das ist meine eigene Ansicht, die ich hier mit reinbringe, aber mich nervt es unfassbar, wenn ich google und dann erstmal eine komplette Seite nur KI-Ergebnisse ausgespuckt bekomme. Weil eigentlich ist Google an sich ja ein Tool, um selber was zu erfahren, um selber irgendwie Ergebnisse ausgespuckt zu bekommen und die dann selber zu filtern. Und so wie gerade eben das mit der Google-KI funktioniert, ich finde, es hat gar keinen Nutzen für mich, weil die Ergebnisse da drin sind total veraltet. Ich möchte es ja selber filtern können. Und das wünschen sich auch jungen Menschen, junge SchülerInnen, zum Beispiel auch Studierende, die wirklich angeben, das ist eine Kompetenz, die sie gerne hätten, neben der Finanzbildung dann noch kritischer drauf zu gucken. Ja.
Ja,
ansonsten, was hatten wir noch neu abgefragt, was würde ich noch mit reinbringen? Eltern, also der Elternbezug ist natürlich ein Riesenfaktor, die Bindung zum Elternhaus. Es wird sehr oft auch in der Jugendforschung sehr viel geschimpft über Eltern, dass die in allem schuld seien. Gerade auch, wenn Eltern überbehüten, wird sehr, sehr viel geschimpft. Wir haben deswegen auch mal dieses Jahr danach gefragt. So Helikoptereltern ist da so ein Stichwort. Hast du sicherlich auch schon viel, viel zu gemacht davon gehört. Also zum Beispiel, wenn junge Menschen angeben, wir haben die Aussage gestellt, meine Eltern oder Bezugspersonen versuchen sehr genau zu steuern, was ich tue, selbst in Situationen, die ich eigentlich alleine kann. Und wenn wir manchen Debatten zuhören, würde man meinen, das betrifft eigentlich fast alle junge Menschen, dass viele Eltern viel zu überbehütet seien, viel zu überbehüten und deswegen die Kinder irgendwie gar nichts mehr alleine können. Das ist bei uns eigentlich nur ein Viertel, da waren wir schon ein bisschen überrascht. Also ein Viertel junge Menschen, die da zustimmt. Deutliche Mehrheit, die das eigentlich ablehnt. Also deutliche Mehrheit, über 67%, die sagen, würden das Verhältnis zu den Eltern als wirklich sehr gut bezeichnen. Dass auch 66% sagen, ihre Eltern ermutigen sie, Dinge eigenständig zu entscheiden und auszuprobieren. Und das ist eigentlich schon auch ein gutes Zeichen, dass man die Eltern unterstützend wirken lässt in einer gewissen Weise.
Ja. Und genau, das ist es am Ende ja auch, dass es darum geht, jungen Menschen eine Selbstwirksamkeit beizubringen oder beziehungsweise auch dazu befähigt, selber Entscheidungen zu treffen. Da spielen Eltern sowie Lehrkräfte eben auch eine entscheidende Rolle.
Voll, voll, ja. Und es gibt ja auch wirklich noch andere Studien aus der Kindheitsforschung, da zählen wir uns ja wirklich nicht dazu, ab 14 bis 29 vom Sample her, aber die zum Beispiel über Vorlesen reden und zeigen, wie viel es ausmacht, wenn du dein Kind vorliest am Abend. Aber dass der größte Treiber dahinter eigentlich nicht Eltern sind, die irgendwie überbehüten oder die irgendwie die irgendwie denken, sie müssen das jetzt machen aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern es sind eigentlich eher Einflüsse, die dazu führen, dass du es nicht machen kannst, nämlich Armut. Das ist so, glaube ich, der größte Treiber, der dazu führt, dass du deinem Kind nichts vorlesen kannst, weil du so viele Jobs hast, Dinge hast, die irgendwie on your mind sind, dass du nicht den Kopf frei kriegst und da einfach nicht die Kapazität für hast. Also man eher soziale Themen bekämpfen sollte, Armut bekämpfen sollte, um dann Eltern die Möglichkeit geben, diese Wirksamkeit irgendwie ihrem Kind beizubringen. Ne? Aber wenn die Eltern selber so gestresst sind, deswegen tut mir das immer weh, wenn man nur von Überbehütung spricht, weil eigentlich muss man eher einfach die Situation im Land verbessern, die Perspektiven auch von Eltern verbessern, dafür sorgen, dass sie genügend auf dem Konto haben und nicht das Dach irgendwie wegfliegen sehen, sprichwörtlich. Deswegen, wenn man die unterstützt, dann können sie auch ihre Kinder unterstützen.
Voll, ja. Gut, Kilian. Ich danke dir sehr für dein Wissen, für deine Einordnung. Es war schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben, würde ich sagen.
Ja, yeah, it was nice to be back. Jetzt verabschiede ich mich schon wieder. Aber war sehr cool, mal wieder zu schnacken. Ne? Und cool, dass wir es hier auch wieder aufgreifen konnten, dieses Thema, und man es ein bisschen einordnen konnte.
Es war nicht das letzte Mal, dass Kilian hier zu Gast war, da bin ich mir ganz sicher, denn er veröffentlicht regelmäßig Studien rund um die Arbeitswelt und eben auch um junge Leute herum. Das heißt, stell dich darauf ein, dass bald mal wieder eine WhatsApp bei dir reinplattert, damit du mich hier wieder besuchst.
Ja, yeah, ich freue mich auch drauf.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit eurem Netzwerk, damit immer mehr Menschen von diesem Podcast erfahren, immer mehr Menschen von der Lebensrealität von jungen Menschen erfahren. Und ansonsten sage ich danke. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Auf Wiedersehen.
Tschüss.